Willkommen bei Travel Talk at FVW, die Audiothek von FVW Travel Talk. Hier sprechen Touristiker zu wichtigen News, relevanten Trends und strategischen Fragen im Streamingstudio und moderiert von renommierten Fachredakteuren der FVW Travel Talk. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke und Analysen mit freundlicher Unterstützung von AIDA Cruises und Reiseland. Es geht los! Reinhören und dranbleiben!
Hallo aus dem Studio in Hamburg. Heute geht es mal nicht darum, wo die Deutschen hinfliegen, hinreisen diesen Sommer oder übers ganze Jahr. Heute geht es um einen ganz anderen Trend, nämlich Incoming. Incoming-Tourismus boomt. Deutschland lag in den letzten Jahren und vor allem im letzten Jahr unter den Top 10 der beliebtesten Reiseziele weltweit. Wer hätte das gedacht? Also Deutschland ist sehr attraktiv. Wir können alles, nicht Fußball, aber wir können die Leute anziehen weltweit. Aber woher kommen die Touristen und welche Rolle spielt dabei zum Beispiel die Zugreise bei dieser Entwicklung? Und welches Potenzial sehen unsere Gäste? Dazu sprechen wir heute live in Hamburg. Und ich freue mich sehr, dass wir sehr kompetente Gäste dafür haben. Neben mir ist Petra Hedorf. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Petra. Vorstandsvorsitzende des DZT und erst wiedergewählt, oder?
Ja, vielen Dank.
Bist du noch in der Euphorie der Wiederwahl, Petra?
Ich bin euphorisch, dass ich heute in dem Studio sein darf.
Sehr Alexander, gut.
Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir hier in so prominenter Runde sprechen. Und natürlich, ja, ich bin happy, dass die Branche sich wieder für mich entschieden hat.
Sehr gut.
Und wir gemeinsam an der Erfolgsstory des Incoming-Tourismus weiterarbeiten.
Sehr gut, da gibt es heute viel Aufklärung darüber und wir arbeiten heute gemeinsam auch, damit das so weitergeht. Und ich freue mich sehr, dass an deiner rechten Seite ist der Alvaro Ungurian, Commercial Director Europe International Train bei Trip.com. Schön, dass du auch da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Du bist heute wie angereist?
Mit der Bahn natürlich.
Mit der Bahn natürlich. Du fliegst gar nicht mehr, oder? Bei dem Titel?
Gar nicht mehr, kann ich sagen. Okay. Viel mit der Bahn tatsächlich.
Genau. Manchmal ist da ja mehr möglich, als man so denkt, oder?
Das auf jeden Fall.
Ich habe gehört, auch London, Berlin machst du ab und zu mit der Bahn, oder?
Genau, das auch.
Mit einmal umsteigen, ja?
Mit einmal umsteigen.
Ja, genau. Die Bahn ist besser als der Ruf. Und last but not least, ich freue mich sehr, dass Lea Sommer bei uns dabei ist. Für Lea Sommer ist das eine Premiere, eine neue Redakteurin bei uns hier bei FOW Travel Talk. Sehr erfahren, aber neu bei uns hier und heute an meiner Seite in der Co-Moderation. Schön, Lea, dass du auch dabei bist.
Dankeschön, auch von meiner Seite. Für alle da draußen an dem Bildschirm, wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Das hier ist eine Live-Sendung, das heißt, schickt eure Fragen in den Chat, wir stellen die dann hier an unsere Gäste und binden sie in die Sendung ein. Also scheut euch da nicht, einfach mal zu kommentieren und eure Fragen zu teilen.
Genau. Petra, das ist ja toll, dass Deutschland-Tourismus boomt, aber Deutschland-Tourismus ist natürlich auch ein starker Wirtschaftsfaktor, der vielleicht auch immer wichtiger wird. Ist dein Amt heute wichtiger als noch vor 10 Jahren?
Ich würde sagen, das Amt ist ja mit einer Aufgabe verbunden. Mhm. Insofern, ja, die Aufgabe ist dringlicher denn je, wenn wir über weltweite Reiseströme sprechen und den Wirtschaftsfaktor Tourismus. Mhm. Steht Deutschland, was den BIP-Anteil angeht, ich glaube, ich habe auch ein paar Zahlen mit. Ich weiß nicht, ob wir die einblenden wollen.
Gucken wir gleich drauf, genau.
Prima. Also für alle, die zuhören, 500 Milliarden, sagt WTTC, World Travel and Tourism Council, ist der Beitrag am BIP. Für Tourismus in Deutschland.
Allein Deutschland.
Mhm. Also Outgoing, Incoming, Domestic. Mhm. Und damit sind wir weltweit, was den Umsatz angeht, an dritter Stelle nach USA und China. Also Deutschland hat mit Tourismus als Wirtschaftsfaktor wirklich eine Leading Force. Mhm. 500 Milliarden US-Dollar, das ist viel. Und im Incoming sind es ungefähr 78 Milliarden Euro Umsatz, die internationale Gäste am Standort Deutschland ausgeben.
Genau, also die Reisen kosten natürlich mehr, aber davon ist dann ein Teil eben, wird dann in Deutschland direkt ausgegeben, also die Incoming-Reisen logischerweise. Aber
die Anreise ist verbunden,
ja,
das
genau.
stimmt, aber natürlich die Spendings sind Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie, Freizeiteinrichtungen.
Ja, genau. Sehr gut. Ja, super. Ist das Thema Deutschland-Tourismus auch für Trip.com ein wesentlicher Faktor oder ist so ein internationaler Player, nimmt der im Grunde alles mit, weil er den ganzen Markt abdecken muss? Wie strategisch ist der Tourismus nach Deutschland für Trip.com?
Deutschland spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Wir sehen eine große Anzahl von Buchungen von interkontinentalen Märkten, vor allem wie die asiatischen Märkte, die nach Deutschland kommen. Und wenn wir besonders über Bahn reden, Deutschland spielt hier eine sehr große Rolle, einen Zentralpunkt in Europa. Mhm. Wir haben insgesamt so im Jahresvergleich ein 80% Wachstum gesehen für Reise nach Deutschland. Und wir schauen hier die Bahnzahlen besonders. Also in Kunden aus internationalen Märkten, besonders die asiatischen Märkte, finden es faszinierend, in Deutschland zu reisen mit der Bahn. Die finden das Schienennetz sehr praktisch, sehr effizient und sehr nachhaltig.
Ja.
Und die suchen immer neue Strecke, neue Ziele.
Man kann es gar nicht glauben, oder? Dass das so attraktiv wahrgenommen wird. Wenn man so Social Media verfolgt, dann geht es immer nur um das Bashing der Bahn. Und wenn man auch sozusagen Europa als Ganzes sieht, also wenn man das vergleicht, auch vielleicht mit anderen großen Ländern wie China oder wie den USA, sind wir ja wahnsinnig fragmentiert. Also von der SNCF auf die Deutsche Bahn umzusteigen, klappt vielleicht noch halbwegs auch mit den Fahrplänen, aber zwischen vielen Grenzen eben auch gar nicht. Und da ist noch sehr viel regulatorische sozusagen Modernisierungstransformationsarbeit zu tun, oder?
Das ist klar, auf jeden Fall. Also das Bahnsystem in Europa ist sehr fragmentiert.
Ja, genau.
Verschiedene Systeme, verschiedene Anbieter. Klar, das ist ganz normal. Wir versuchen mit unseren Apps und unserer Plattform das zu vereinfachen für die Kunden und ein übersichtliches Blick zu kreieren für alle internationalen Kunden vor allem. Also deutsche Kunden wissen genau, wo die gehen wollen, europäische Kunden grundsätzlich. Aber internationale Kunden suchen Inspiration, besonders auch Kunden aus internationalen, also asiatischen Märkten, so Long Haul nennen wir, nach einem langen Flug suchen Inspiration.
Und du hattest gerade gesagt, 80% Wachstumssteigerung und ja schon die internationalen Märkte angesprochen. Welches sind denn gerade die Quellmärkte, die am stärksten wachsen bei euch?
Also, wir reden meistens von asiatischen Quellmärkten für uns, also China, Korea, Japan und wie gesagt, diese Kunden brauchen Inspiration. Die kommen nach Europa, besonders nach Deutschland. Deutschland als Mittelpunkt Europas für Bahnreise, besonders für Cross-Border-Routen von anderen Ländern. Ja, Sie haben gerade erwähnt, sehr, sehr viele Kunden reisen über die Grenze von der Schweiz, Österreich, Polen, Frankreich und so weiter.
Also im Grunde ein Teil einer größeren Europareise beispielsweise oder Deutschland als Ausgangspunkt für eine Reise dann nochmal?
Genau, also viele Reisen aus Europa, aber auch sehr viele Reisen, die von Long Haul aus asiatischen Märkten, die in Deutschland landen und Nachbarländer und dann nach Deutschland mit Cross-Border-Verbindungen reisen.
Also ihr monitort im Grunde auch die Chinesen und Asiaten und Co., die in Frankfurt oder München landen und dann aber vielleicht auch Paris auf der Uhr haben. Ja, das
auf jeden Fall,
auch,
genau. Klar. Das
aber um die soll es heute gar nicht gehen. Die sollen ja alle in diesem Land bleiben. Frau Heder, Petra, wir sind ja zum Du kurz vor der Sendung gewechselt. Sehr gut. Du hast eine Präsentation mitgebracht, hast du gerade schon angeschnitten. Da sind sehr viele Zahlen drin, woher wirklich die Touristen kommen. Und lass uns doch mal einsteigen, oder? Da haben wir ein bisschen Zahlenmaterial, um all das, was wir hier so erzählen, zu unterfüttern. Was hast du uns mitgebracht,
Petra? Also, ich hatte schon gesagt, 500 Milliarden Euro Umsatz, das ist das, was unsere Industrie ausmacht in Deutschland, Anteil am BIP. Man sieht aber, wie stark China und USA, was den Umsatz und den Wirtschaftsfaktor angeht, generieren. Deutschland war da schon mal auf Platz 2 und ist jetzt innerhalb von 10 Jahren von China überholt worden. Da sieht man eben auch die Dynamik international. Und im Grunde genommen das Wettbewerbsszenario, in dem wir uns als Destination positionieren. Und du kannst auf
das
der einen Seite...
Zahlen, sag mal, das sind die Zahlen für die globale Zahlen, die Wirtschaftskraft aus dem Tourismus global
gibt. Am Standort Deutschland, am Standort China, was erwirtschaftet wird. Wir sind ja in der Transformation, Old Industry, baut Arbeitsplätze ab, im Tourismus sind, das ist jetzt eine Zahl von DIW, 2,7 Millionen Arbeitsplätze, die Gastwelt spricht von bis zu 6 Millionen, gibt ja unterschiedliche Studien, aber wir sehen schon den Beschäftigungsfaktor und wir sehen die Wachstumsstory, die der Tourismusstandort Deutschland ja in den letzten 2 Dekaden hingelegt hat. Das heißt, wir werden ein immer attraktiveres Reiseziel und leisten eben durch internationale Gäste, in dem Header steht es, fast 80 Milliarden Euro Umsatz spielt dieser internationale Gast nach Deutschland. Nun gibt es ja verschiedene Rankings, die einen zählen Köpfe, Übernachtung, Reisen, Arrivals. Wenn du hier die Spending siehst, dann allein der US-Markt generiert Reisen der US-Amerikaner nach Deutschland 9,6 Milliarden Euro Umsatz. Und spannend finde ich, darum habe ich es mitgebracht, heute schon China mit 4 Milliarden.
Ja.
Und du siehst die Resilienzstrategie, die dahinter liegt. Wir haben eben nicht einen großen Quellmarkt, von dem wir abhängig sind,
Was eine gute Nachricht ist.
Viele Quellmärkte und sind sehr diversifiziert aufgestellt, nenne ich das immer.
Ist das nicht verrückt? Guck mal, Petra, wenn man sich anschaut, die kleine Schweiz, natürlich, die liegt nebendran, ja, aber die macht auf Platz zwei, hinter der USA den meisten Umsatz, da ist Deutschland wirklich im Trend, oder?
Da ist Deutschland im Trend und es zeigt aber auch, welche Kunden wir adressieren. Das sind Gäste, die im Upscale-Market unterwegs sind, die hier 5-Sterne-Hotellerie besuchen, die hohe Spendings haben, die Michelin-Restaurants, Sterne, Gastronomie aufsuchen etc. Also wir sind schon ein serviceorientiertes Qualitätsreiseziel.
Also wenn das Pro-Kopf-Werte wäre wahrscheinlich die Schweiz vielleicht sogar auf 1 dann, oder?
Wenn man das genau, kann man jetzt unterschiedliche Maßstäbe anlegen. Ja. Auf alle Fälle finde ich, was Alvaro sagt, wichtig. Überseegäste haben den Faktor 4 im Ausgabeverhalten. Das heißt, sie sind potenziell natürlich sehr interessante Gäste heute schon und für morgen. Okay. Weil das Wachstum ja auch aus diesen Märkten kommt.
Okay, aber Übersee sehen wir jetzt hier in den Top 10 eben noch nicht so viel. Also klar, China auf Platz 7.
Können wir noch mal einmal weiterklicken, dann sehen wir, dass eben 77% aus Europa kommen. Also International Arrivals, das Jahr läuft gut, trotz Iran-Konflikt oder Krieg, werden wir gleich noch mal vielleicht darauf zu sprechen kommen. Was sind die Challenges, Herausforderungen? Aber sind einschließlich April, haben wir ein Wachstum von 2,2%. Und es wird eben auch getrieben aus Europa, weil es der große Volumenquellmarkt ist für uns. Und du siehst hier, also bis einschließlich April, überall überdurchschnittliche Wachstumsraten. Ja. Wir wünschen uns das für manches Segment der deutschen Industrie. Wir haben ein Wachstum von knapp 4% wieder aus der Schweiz, aus den Niederlanden, aus UK, also Brexit-Delle überwunden. Deutschland ist tatsächlich im Relevant-Mindset vieler Reisenden in diesem Jahr. Wir sprechen im Übrigen seit dem Iran-Konflikt von einer höheren Intensität von Reisen in Europa. Mhm. Also die Europäer entscheiden sich mehr für Europa, Stichwort Sicherheitsfaktor.
Ja, ganz genau.
Und will dazu sagen, wir gelten als besonders sicheres Reiseziel, haben wir gerade wieder im Survey gesehen. Mhm. Deutschland hat tatsächlich unter diesen Gesichtspunkten ein gutes Image.
Ja.
Und deshalb werden wir auch mitten in Europa besonders besucht. Und Alvaro, ich finde es spannend, Europareisen ja, aber über 60% unserer Gäste aus Übersee kommen monothematisch. Die kommen nach Deutschland und machen 3 Stops hier in Deutschland, reisen oft mit der Bahn oder mit dem Mietwagen und halten sich eben bevorzugt in Deutschland auf. Mhm. Wir haben eine hohe Wiederholerquote, also ein Drittel unseres Marktes aus China war schon mindestens 2-mal hier. Mhm. Wir haben neue First-Timer, aber wir haben eben auch eine Kundenbindung und das spricht fürs Produkt. Nicht, weil ich die Chefin der DCT bin, sondern
das war ein unverhohlener Aufruf, dass Alvaro eher die Trips innerhalb von Deutschland kombiniert anbieten soll und nicht Paris, München und, keine Ahnung, Venedig zusammen. Nein, aber völlig klar, Deutschland hat natürlich eine hohe Attraktivität, ist ein großes Land, deutlich größer als die meisten Nachbarländer oder als alle Nachbarländer. Ne?
Genau. Ich glaube, wir sind New Kid on the Block, sage ich immer. Wir waren lange ein Geschäftsreiseziel, ein Messestandort. Ja.
Sind wir immer noch?
Sind wir immer noch. Aber das Wachstum kam im Leisure-Segment.
Ja.
Und da haben wir schon noch Potenzial.
Und du hattest ja auch die wiederholenden Reisen aus dem Ausland, die gerne nochmal nach Deutschland kommen, angesprochen. Alvaro, wenn du da jetzt drauf blickst, wie wird denn die Flug- und die Zugreise kombiniert zu einer einzigen Customer-Journey? Wie zeichnet sich das aus?
Also, ich glaube, die Zukunft gehört nicht zum Entweder-Oder. Das ist ganz genau gesagt. Es ist eher eine Verzahnung dieser beiden Flug- und Bahn und wie man am besten kombiniert für die Customer Journey für die Kunden. Meiste internationale Kunden besonders erwarten ein sehr einfaches Prozess, eine Buchung mit sehr wenigen Klicks, sehr schnell, sehr mobile ready. Mhm. Und ich glaube, eine gute Kombinierung dieser zwei und auch Bahn mit andere Reisemöglichkeiten. Petra, du hast gerade erwähnt, tatsächlich. Internationale Kunden haben die Tendenz, Premium-Produkte zu buchen. Mhm. Wir sehen also besonders im Hotelbereich die Premium-Hotels, Premium-Unterkünfte, erste Klasse im Bahnbereich und die erwarten, alles in einer App zu haben. Das ist sehr, sehr wichtig, besonders für internationale Kunden.
Ja, aber das finde ich spannend, die Frage von Lea. Also alles in einer App ist ja das eine, aber ist die die Buchungsjourney wirklich so, dass man das als Paket kauft oder kauft man eben sukzessive, heute den Flug, in 3 Wochen habe ich dann überlegt, okay, ich will nochmal Berlin mit kombinieren und mache dann die Bahn und dann nochmal Hotel, wieder 14 Tage später. Wie ist der Buchungsvorgang der internationalen Gäste, die nach Deutschland kommen?
Es ist sehr unterschiedlich tatsächlich. Vor ein paar Jahren war das so, dass wir haben mehr als Pauschalreise einen Trend gesehen. Mittlerweile buchen Kunden mehr kurzfristig auch. Also die buchen ihren Flug, die kommen nach Deutschland, die haben natürlich ein Hotel und dann sehr kurzfristig buchen eine Bahn. Zum Teil auch auf dem Weg zum Bahnhof.
Okay. Ja,
und die suchen, die suchen Inspiration. Die kommen hier, die wissen, in welche Städte die sind. Ja. Natürlich müssen wir das verbreiten durch Kooperationen miteinander und so. Mit der DCT, mit der Deutschen Bahn versuchen wir das.
Super gut.
Ein bisschen in der Breite zu bringen.
Ich will vielleicht Alexander sagen, damit sich das die Zuschauer und Zuhörer auch nochmal vorstellen können.
Ja.
Wir haben seit 2015 auf diesem starken Trip.com-Channel einen eigenen Flagship-Store, so nennt ihr das. Das ist eine Landingpage für Deutschland, wo wir Inspiration machen und dann sehr vernetzt mit Trip in der ganzen Customer Journey eben die Kampagnen fahren. Mit der Deutschen Bahn, mit den Magic Cities, also den 12 größten Städten in Deutschland, mit der Hauptstadt
und so weiter. Kannst du sie aufzählen?
Die Magic City. Ich komme gerade aus Bremen von der Tagung. Lass uns versuchen.
Ja, okay.
München, Stuttgart, Nürnberg, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Hamburg, Leipzig, Bremen, Hannover und Berlin.
Okay.
Fehlt mir einer?
Ich glaube, ich habe 11, aber nein, alles gut. Ich könnte sie auch nicht aufzählen.
Den habe ich vergessen.
Nein, ich habe, glaube ich, zu langsam gezählt. Aber also es sind alle dabei.
Und das sind natürlich auch die attraktiven Städte. Für China kommt da Trier dazu und Heidelberg.
Heidelberg ist nicht dabei?
Natürlich,
keine Magic
es gibt auch Historic Highlights.
Ah, okay.
Riesig. Da ist dann ein Potsdam, ein Lübeck, ein Heidelberg, ein Trier dabei. Ja?
Okay.
Und dazu erzählen wir im Narrativ Geschichten über Reiseerlebnisse, Experiences und die Buchbarkeit und die Verknüpfung dann bis hin zu den Flight Arrangements. Es gibt ja Trip Flight und wie das alles heißt.
Genau.
Ist alles in dieser Customer Journey easy drin.
Das heißt, es gibt also auch in der Außenkommunikation der DCT oder auch in Summe der touristischen Player, die eben Touristen nach Deutschland holen, auch so Cluster, dass man sagt, man kombiniert vielleicht Heidelberg mit Lübeck, weil das ist von der Zielgruppe ähnlich oder funktioniert das so?
Ja, es kommt natürlich auf die Travel Motivation an. Ja? Mhm. Also Chinesen lieben es zu shoppen, nach wie vor. Wir sind ja...
Ist das in Heidelberg so gut möglich?
Heidelberg hat tolle Juwelierläden und vieles andere. Oder eben mit einem Switch nach Metzingen
Oder
Wertheim Village oder Stuttgart mit Bräuninger. Alles Partner von uns in der Vermarktung.
Okay.
Aber ich denke schon, dass wir nochmal sagen können, der Markt hat sich verändert und diese Chancen jetzt stärker zu nutzen, ist, glaube ich, wichtig für uns am Standort, für die Leistungsträger. Lange waren das ja mit dem ADS-Abkommen, Advanced Approved Destination Status 2002.
Ja.
Seitdem ist ja erst Reisen möglich, gab es die Gruppenreisen, Funktionärsreisen.
Okay, okay.
Heute kommt der High-End-Traveler, der sehr individuell reist, der viel Geld ausgibt, High-Spenders.
Mhm.
Die bleiben auch 10 Tage in Deutschland.
Mhm.
Die machen 3-4 Stops. Die sind sehr individuell und tailor-made. Das ist natürlich für den Kanal herausfordernd. Aber es zeigt auch
für Trip.com und Co.
Genau.
Ne? Genau.
Ja, ja. Aber zeigt auch, wie gut sie eben aufgestellt sind mit dem Deutschland-Produkt.
Ja, ja.
Und will auch noch sagen, weil das wissen viele nicht, wir haben seit 21 einen offiziellen StarHub-Account.
Ja.
Wir waren das erste NTO, das sich auf dem Kanal National Tourism Organization, also DCT ist eine nationale Tourismusorganisation.
Genau. 200 weitere in dieser Welt, ungefähr.
Bestimmt. Also NTO sagen wir. Und mit diesem offiziellen StarHub-Account sind wir auch approved as Destination.
Mhm.
Und das geht dann Hand in Hand in der Verzahnung mit der ganzen Customer Journey, die da online läuft.
Mhm,
ja? Das ist ja eine Welt, in der bis zu Alipay und Co. Alles integriert ist, ein wichtiger Punkt. Wie kannst du bezahlen? Das sind heute alle wichtige Assets, wenn internationale Gäste sich entscheiden, nach Deutschland zu kommen. Ja?
Super komplex. Ne?
Ja.
Genau.
Ja, und wir hatten es ja auch von, ne, bucht man über die App internationale Kunden. Welche Ansprüche gibt es da? Wie unterscheidet sich das vielleicht zu den europäischen? Ihr hattet über die Kurzfristigkeit von der Zugbuchung gesprochen und. Welche Differenzen gibt es da noch?
Differenzen. Ich glaube, es gibt viele Gemeinsamkeiten, okay, oder? Wir haben ein exzellentes Verhältnis. Es gibt die ETC, die European Travel Commission, das ist der Dachverband der Europäischen Nationalen Tourismusorganisation. Wir arbeiten sehr eng hier. Trip ist auch Associate Member in diesem Club. Das dürft ihr euch vorstellen wie eine gut verzahnte Marketing Alliance, in der sowohl Industry Member, aber eben auch die offiziellen nationalen Tourismusorganisationen zusammenarbeiten. Haben wir viele Learnings und fahren auch gemeinsame Kampagnen.
Für Europa dann,
Für Europa, Visit Europe und dann aber immer thematisch. Da geht es dann um Christmas Markets und Festival Seasons, es geht um Food Lovers, es geht um gastronomische Highlights, es geht um Easter.
Wo müssen die Food Lovers denn in Deutschland?
Wir hatten ja gerade die Michelin-Stern-Award-Verleihung. Es gibt ja fantastische Locations, Gott sei Dank, über das ganze Land verteilt.
Aber die müssen nicht nur in Schwarzwald.
Na, Bayersbronn ist sicherlich ein Hotspot, aber ich denke, Hamburg, Berlin, Frankfurt, wir alle haben.
Hast du noch die Kurve gekriegt, dass du Hamburg gesagt hast?
Sehr gut. Hamburg ist immer eine Reise wert. Ja, im Übrigen auch stark aktiv in Shanghai. Gibt es ja eine Kooperation mit dem Hafen.
Ah, ja, okay.
Und wir sind viel mit Hamburg.
Ist das nicht auch Partnerstadt in Hamburg?
Nee, genau.
Sehr gut. Petra, wir sind schon voll im Detail, aber du hast uns noch viele andere Zahlen mitgebracht, durch die wir noch mal weiter durchmoderieren wollen. Was ich ganz spannend fand, Petra, du hast gesagt, dass ihr, also das merken wir nämlich auch, wir beschäftigen uns ja sehr auch mit dem Outgoing-Tourismus. Und dass die Deutschen vermehrt europäische, also EU-Reiseziele auch wählen. Ja. In der Krise jetzt hatte es zum Beispiel die Türkei oder Ägypten schwer anfänglich. Die haben jetzt eine Aufholjagd seit 3, 4, 5 Wochen. Aber viele haben eben Spanien und Griechenland, auch Italien stark gebucht. Und du sagst jetzt, dieser Europa-Vorzug, der existiert eben auch für andere Quellmärkte, Spanien, Frankreich und Co., die auch stärker innerhalb von Europa verreisen und auch Deutschland entdecken. Also haben wir einen Boom auch von diesen naheliegenden Ländern, die vielleicht auch dann kurze Strecken in der Anreise haben, auch mit der Bahn kommen. Kann man das so sagen?
Ein klares Ja.
Okay.
Ein klares Ja. Wir sind aus all diesen Nachbarmärkten immer im Top-3-Set.
Ja.
Der Reisewahl und Destinationsentscheidung.
Okay.
Also die Niederländer, first Germany.
Ja.
Die Österreicher, Platz 3 nach Kroatien und Italien.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Also wir kennen natürlich unsere Position.
Ja.
Und wir haben in den vergangenen Jahren Marktanteile ausgebaut.
Ja.
Insgesamt wächst der Markt in Europa ja so 3-4% an Reisen.
Mhm.
Das ist der größte Reisemarkt noch kontinental.
Okay.
Also immer noch gibt es über 500 Millionen International Arrivals in Europa, 1,4 Milliarden weltweit.
Okay.
Und kein anderer Kontinent hat dieses Volumen.
Ja.
Aber wir sehen natürlich, dass das Wachstum ganz stark in Asien passiert und aus Asien heraus.
Ja.
Aber wenn du nochmal überlegst, wenn von 84 Millionen Übernachtungen aus dem Ausland nach Deutschland 77% aus Europa sind, dann ist das schon der Puls.
Ja.
Das man könnte auch sagen, das Brot- und Buttergeschäft.
Ja, definitiv. Ja? Und bei Trip.com seht ihr eine ähnliche Entwicklung? Also woher kommen die Zugreisenden in Europa dann genau?
Auf jeden Fall. Also wir freuen uns bei Trip.com auch über einen Rail-Boom, sogenannten Rail-Boom bei uns auch intern. Und unsere Zahlen zeigen das auch. Deutschland gilt auf jeden Fall als Herzstück der Cross-Border Travel. Und für uns, wir sehen, Meisterkunden kommen aus Frankreich, der Schweiz und Polen.
Und die Niederlande?
Niederlande auch. Es gibt ein paar Verbindungen. Natürlich sind wir verbunden an der Anzahl von Verbindungen, internationale Verbindungen, wenn wir im Bahnbereich schauen. Und Niederlande ist auf jeden Fall auch Top 5 der Märkte, wo unsere Bahnkunden.
Und Top 1 dann Frankreich, aber sagst du?
Top 1 wäre tatsächlich Frankreich.
Okay, ja.
Sehr gut. Ja, dann gehen wir nochmal auf die nächsten Folien, oder?
Ja, und das ist etwas, das finde ich, ist so eine Mutmacherfolie.
Aha.
Deutschen sind ja auch kritisch mit der aktuellen Lage und Situation, will ich gar nicht kommentieren, vieles wahrscheinlich zu Recht. Aber das zeigt nochmal, was für Chancen wir gleichzeitig auch haben als Wirtschafts- und Tourismusstandort. Der Forecast von Oxford Economics für Deutschland Incoming ist insgesamt, erste Zeile unter dem gelben Balken, tatsächlich 3%, 2,9% plus erwarten wir dieses Jahr. Das ist schon ein ganz starker Move. Und man sieht eben, was du auch sagst, aus euren Trip-Analysen 3,8% aus Übersee. Wenn es auch noch geringere Volumina sind, aber der Drive kommt aus dieser neuen Welt. Mhm. Ja? Okay. Weil einfach ein Wachstum in Bevölkerungsschichten ist, die jetzt reisen können, Geld haben, um das auch zu machen, Europareisen zu unternehmen und da bevorzugt auch Deutschland. Und man sieht, dass das jetzt nicht ein Upswing ist nach Corona und Dellen, sondern man sieht ganz klar, dass dieses Wachstum sich auch in 27, so ist der Forecast, keep the fingers crossed, dass die Welt sicher bleibt, auch so weiterentwickelt. Aber ganz klar, der Drive kommt aus den Überseemärkten. Und wenn ich sagen darf, Alexander, im Koalitionsvertrag steht ja auch Wirtschaftspotenziale heben, das ist die Rolle, die man uns zugeschrieben hat.
Richtig.
Und das eine ist eben das Halten des Quellmarkts Europa, aber gleichzeitig eben diese Potenziale an viel mehr Reisenden und Menschen, die sich aufmachen, die Welt zu entdecken, jetzt auch nach Deutschland zu adressieren.
Ja, absolut. Und wir sehen ja, ne, wenn du den Forecast hier weiter beschreibst, das Wachstum verstärkt sich eben gerade in Overseas.
Genau.
Aus Europa verlangsamt es sich nach eurem Forecast wieder, sicherlich auf einem sehr, sehr hohen Niveau.
Verlangsamt würde ich nicht sagen, aber da ist natürlich diese Vorsicht drin, wie sich die Energiethemen, die Inflationsthemen, die Steuerthemen innerhalb Europas, Stichwort Kaufkraftverlust etc., in Italien, Spanien und so weiter auch weiterentwickelt.
Korreliert das denn, das, was ihr seht, woher die Touristen nach Deutschland kommen, wenn wir uns Europa betrachten, auch mit dem jeweiligen Wirtschaftswachstum der Länder? Wir haben ja ein sehr diverses Wirtschaftswachstum. Es gibt Länder, die outperformen uns bei weitem. Wir sind mit einem sehr moderaten Wirtschaftswachstum, was ja auch immer wieder in der Kritik ist, unterwegs. Also sieht man das beim Incoming, woher die Leute kommen, dass da das größte Wirtschaftswachstum ist?
Das ist sicherlich ein Faktor, ein KPI. Mhm. Gleichzeitig haben wir aber noch andere Trigger. Also das ist das Thema, ist es Schengen, Non-Schengen? Das haben wir ja auch innerhalb Europas. Ja. Die Briten brauchen jetzt wieder andere Einreisemodalitäten. Das sind natürlich alles Bottlenecks.
Ja, klar.
Diese Themen haben wir auch international, Visa-Themen in China, in Indien etc. Also es ist nicht nur das Wirtschaftswachstum, das dann automatisch auch die Reisen generiert. Das ist schon multidimensional. Das hängt mit dem Image zusammen. Welches Image haben wir international?
Genau. Ja.
Sind wir proofed and stamped auch? Haben wir eine Credibility als Urlaubsland? Als Geschäftsreisestandort hatten wir es lange. Ich sage hatte.
Mhm.
Ja. Wir sehen, dass sich der Geschäftsreisemarkt verändert. Traditionelle Geschäftsreisen gehen ein bisschen zurück.
Mhm. Aber das liegt nicht an dem Image von Deutschland,
Nein.
oder?
Naja, das hat schon auch mit Import-Export-Beziehungen zu tun.
Ja, also
die deutsche Wirtschaft. Gleichzeitig hat es aber auch mit Digitalisierung zu tun.
Ja, natürlich.
Stichwort Hybrid-Formate.
Genau.
Wir senden heute auch Hybrid.
Natürlich, ja.
Genau. Also da gibt es Change. Umso wichtiger, dass wir den Leisure-Standort weiterentwickeln und stärker internationalisieren.
Mhm. Ja, auf jeden
Fall. Und wenn wir jetzt, wir haben gesagt, Overseas als größte Chance für den weiteren Wachstum, das hat sich hier auch in den Zahlen gespiegelt. Seht ihr das denn eher bei USA und China oder vielleicht auch die Golfstaaten potenziell? Wir hatten es ja gerade von den wirtschaftlichen Faktoren, gerade die politische Lage auch. Gibt es da immer noch Potenzial auch für Wachstum? Wie sieht das aus? Kommen da Leute her?
In relevanten Mengen aus den Golfstaaten.
Soll ich mal loslegen?
Wenn du willst, gerne.
Ich will nicht hier vorgreifen. Ungefähr 2% Marktanteil haben die Golfstaaten am Incoming.
Okay.
Aber sie sind natürlich die EMEA-Hubs, also Abu Dhabi, Doha, Dubai, sind natürlich ein Stopover aus Singapur, Südostasien.
Mhm.
Ungefähr ein Drittel aller Gäste aus Südostasien kamen mit Stopover über diese Hubs. Die waren ja jetzt 2 Monate geschlossen. Deshalb sieht man auch, wir haben 20% Markteinbruch, hatten auf dem Slide vorher gesehen. Aber wir haben spätestens seit heute Nacht wieder Sorge, ob sich nun dieser Krieg in den 60 Tagen Peacement-Verhandlungen tatsächlich dem Ende nähert oder ob es weiter mit Uncertainty zu tun hat und möglicherweise wieder Closures eintreten.
Ja.
Ihr hattet ja Volker Greiner von Emirates im Interview, der sich sehr positiv, und so haben wir Anfang der Woche auch noch, geblickt auf eine Normalisierung des Geschäftes hin. Und ich glaube, Lea, die Frage, ist da Potenzial? Da ist definitiv Potenzial.
Aber eben erst, wenn sich die Lage wieder beruhigt. Und das
naja, wir haben wieder Geschäft.
Ja.
Also sonst wären da ja 100% Einbruch. Mhm. Auch im April ist über Umwege mit Turkish Airlines etc. geflogen worden.
Ja.
Natürlich, und wir erwarten diesen Sommer schon auch wieder eine beginnende Nachfrage.
Mhm.
Ja, es holpert noch,
ja.
Aber das hat Sicherheitsfragen und nicht Produktfragen.
Mhm. Also das Image bleibt bestehen als attraktives Reiseziel, sondern wir sprechen über andere Fragen.
Wir sind ein Love-Brand, ja, auch für die Young Generation der Emirati.
Okay.
Ich war Ende des Jahres zu einer großen Konferenz auch da, habe viele Trip.com-Konferenzen in Abu Dhabi schon mit begleitet. Sehr spannend zu sehen, wie das die Entwicklung dieser Länder ist, touristisch, aber eben auch im Outgoing.
Mhm.
Gäste nach Europa reisen.
Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall ein spannender Quellmarkt und wahrscheinlich auch der Average-Umsatz und auch die Hotelwahl dann dementsprechend, oder?
Faktor 4.
Faktor 4. Mhm, und ja. Wenn jemand aus den Emiraten kommt, Faktor 8, oder?
Also nein,
auf jeden Fall hoch.
Ja. Extrem hoch ist es, 4-5-Sterne-Hotellerie. Ja. Es sind immer Familien, die reisen, größere Gruppen. Und es ist eben lange nicht mehr nur der medizinische Anlass.
Ja, ja, genau.
Diese Angebote gibt es heute dort mit exzellenter klinischer Versorgung.
Aber das wäre zu kurz geblickt.
Ne? Das war der Beginn der Marktentwicklung. Und heute ist es weit mehr als Gesundheitstourismus.
Ja. Es sind nicht nur die, die zum Mediziner, sozusagen zum Arzt nach München fliegen. Ne? Genau. Das, was man sozusagen immer als mehr hatte.
Ja.
Oder es stimmte ja auch, aber das hat eben nicht den ganzen Markt abgebildet, auf jeden Fall. Schauen wir mal weiter. Ich glaube, eine Folie haben wir noch, oder?
Ja, da siehst du es eben, was den chinesischen Markt ausmacht. Wir waren bei 3 Millionen Übernachtungen und dank der schnellen Marktrecovery sind wir schon wieder bei 2 Millionen Übernachtungen. Aber der Umsatz ist es eben auch hier, 4 Milliarden Euro Umsatz. Mit nur 2 Millionen Übernachtungen.
Mhm.
Ja, also da siehst du
den Faktor.
Und hier sieht man, Dani, also dieses Deutschland-Maskottchen, ist unser Maskottchen, das eben die Heraldik, die Wappenfarben hat, aber sehr beliebt ist und natürlich auch auf Trip seine Gimmicks treibt, um Chinesen zu adressieren.
Super.
Ja,
es ist auch sehr so von der Gestaltung passend für asiatische Quellmärkte, würde ich sagen, oder?
Genau. Also wir verlosen das in allen Körpergrößen und haben immer eine Menge Spaß bei diesen Veranstaltungen. Aber
was ist die maximale Size?
Oh ja, das gibt es auch in Lebensgrößen.
Okay.
Aber nur für Special
Awards. Ja, ja, okay. Hast du heute hier nicht mitgebracht.
Nein. Aber ich will sagen, vielleicht auch, wenn wir neben China nochmal Südostasien sehen. Wir haben dieses Jahr in Singapur unser Büro wieder eröffnet.
Super.
Es ist ein Regional Hub für Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand, Singapur. Ja. Und heute schon sind aus diesen südostasiatischen Märkten 1,7 Millionen Übernachtungen in Deutschland. Und da liegt eben Potenzial für Wachstum. Wenn ich darf, würde ich sagen, sozusagen wie der Alex, sie spricht immer nur über das Positive. Was wir natürlich damit verbinden in diesen Wachstumsszenarien, ist auch Connectivity, Accessibility, also Stichwort Visa, aber eben auch Seat Capacity, dass wir auch am Standort Deutschland nicht die Direct Flights verlieren. Mhm. Lufthansa ist unser strategischer Airline-Partner. Und wir sehen schon, dass Spanien, Italien, Frankreich längst über Seat Capacity von Vorkrise ist.
Okay.
Und wir haben noch nicht wieder die volle Kapazität. Das hat viele Gründe.
Welche?
Naja, ich bin jetzt nicht der Airline-Chef Carsten Spohr, aber das hat...
Aber du kennst dich aus.
Ich sag mal so, Stichwort Flughafensicherungsgebühren ist ein großes Thema. Wettbewerbsfähigkeit am Standort Deutschland.
Dafür aber erklärt das alles? Das kann ich mir immer gar nicht vorstellen. Dass das
naja, gut, ich meine, wir müssen natürlich auch die Wirtschaftlichkeit sehen, das Thema Kerosinentwicklung, Kerosinpreis etc., dass man komprimiert, dass man Flights bündelt, maximale Auslastung fährt und nicht halbleere Flieger fliegt, das kann ich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten verstehen. Aber es bedeutet natürlich, für die Kurzfristigkeit von Kundenentscheidungen brauchst du auch Sitzkapazität.
Ja.
Und viele Asiaten wollen nicht 4 Monate vorher buchen.
Ja.
Das wird immer kurzlebiger. Und insofern haben wir da schon Themen am Standort Deutschland, Luftstandort Deutschland.
Ja.
BDL und ADV adressieren das ja ganz aktuell.
Stimmt, genau.
Und das ist natürlich mit diesen Wachstumsszenarien verbunden. Es geht Hand in Hand, dass wir anschluss- und wettbewerbsfähig bleiben, ja, und ein Level Playing Field haben.
Ja, Level Playing Field ist ein gutes Stichwort. Petra, du weißt, dass Deutsche, die nach China reisen, sehr einfach als Touristen reinkommen. In die andere Richtung beißen sich die, die das versuchen, an den entsprechenden Behörden, in allererster Linie das Auswärtige Amt oder eben auch auf EU-Ebene, die Zähne aus. Die Chinesen müssen umständliche Visa-Verfahren über sich ergehen lassen, um hier reinzukommen. Hast du Ausblick auf Besserung oder bleibt das ein großes Politikum und ungelöst?
Also wir haben aktuell, proved and stamped, keine Visa-Issues aus China. Das hat sich deutlich verbessert. Zuhörer wissen es, wir haben ein Büro in Peking. Mhm. Wir sind nah an der Industry. Die Wartezeiten, Gott sei Dank, auch in Shanghai, haben sich deutlich verkürzt.
Aber man kann ja nicht einfach on arrival rein ins
Land. Nein, kann man nicht. Es gibt da auch Digitalisierung, also es gibt schon eine Erleichterung,
ja,
aber es gibt natürlich, und das ist ja der Schengen-Raum in Europa, ganz klar eine Border Control an den Außengrenzen der EU, und die sind mit diesem Visa-Entrance-Verfahren verbunden. Nun gibt es ja non-Schengen dieses EES, ein elektronisches Verfahren, haben wir jetzt seit April, glaube ich, am Laufen. Ja. Da ruckelt es sich noch, da machst du ja Face-Biometrie, ja, und digitalen Fingerabdruck. Das in München ist da top gerankt in Europa. Andere Standorte, will kein blamen, haben möglicherweise mehr Traffic und anderen Durchlauf. Mhm. Aber ich bin sicher, dass sich das jetzt mit kurzen Anlaufschwierigkeiten auch verbessert, sodass wir da einen großen Schritt in der Digitalisierung vorankommen.
Jetzt hast du elegant beschrieben, wie es auch funktionieren kann, wenn die Visa-Prozesse lean sind, aber trotzdem bleibt ja die Anforderung, dass man ein Visum benötigt. In andere Richtung ist das ja eben nicht so.
Ich wünschte auch, dass die Welt visafrei wäre, ja, und wir alle uns sicherer bewegen könnten. Mhm. Solange das nicht der Fall ist, überlasse ich das den offiziellen Behörden zu entscheiden.
Okay.
Ich finde, nach China ist es nun wunderbar.
Ja.
Wir haben aus Singapur auch keine Visa, also da kann auch sehr easy gereist werden. Das ist, glaube ich, ein Thema der Zukunft, wie wir borderless und seamless über die Verkehrsmittel miteinander reisen und operieren können.
Ja.
Keine Frage. Aber es gibt ja in der Europäischen Kommission dazu auch große Thinktanks und Steps Forward.
Ja, dann, genau. Du hast vorhin schon gesagt, let's keep fingers crossed, auch bei dem Thema gilt das wohl, oder? Genau. So, sind wir durch mit deiner Präsentation?
Ich glaube, es gibt noch
zwei, oder? Es gibt noch zwei Folien sogar.
Okay, ja, guck mal, das ist das, was...
eine gibt es noch.
Eine Folie, okay, ja. Aber das
was
ist eine sehr
Alvaro gesagt hat.
Genau, ja, sehr spannende Folie mit dem Mix der Anreise, also welches Anreiseverkehrsmittel wird gewählt?
Guck mal, wir haben 34% Fluganteil.
Ja.
Da denkt man ja eigentlich, machen wir mal so Tests,
ja,
wenn ich wo Speaker bin, und dann sagen alle, ja, 80% kommt doch mit genau dem Flieger. Far away ist es ein Drittel, so merke ich mir das. Ganz starker Pkw-Anteil.
Oder geht zurück, der Fluganteil, ne?
Der Fluganteil, das sind jetzt die Reisen, ja, okay, letztes Jahr.
Okay.
Ja, das hat mit diesen Kapazitäten auch zu
alles
tun.
Klar.
Mhm. Aber man sieht sehr schön, dass Bahnreisen deutlich zulegen, trotz mancher Schwierigkeit auf mancher Bahnreise, will ich sagen.
Ja.
Und in unserem Kundenmonitoring sehen wir äußerst zufriedene Kunden.
Ja, bei der Bahn speziell auch?
Auch, auch in dem Bahnsegment. Da wird schon natürlich auch adressiert, Service, Verfügbarkeit von Bordbistro etc.
Ja.
Das lese ich oft, ja, okay, wenn da mal was, wenn da mal ein Bug ist in dieser Reisekette. Aber wir sehen auch, wie beliebt es ist und vor allem Younger Generation, Generation Z, Stichwort CO2-Fußabdruck, Nachhaltigkeit, da wird ganz bewusst auf die Bahn gesetzt.
Klar.
Und hätten wir noch mehr Gerät, also mehr Züge von Österreich nach Deutschland, von der Schweiz nach Deutschland etc., würden noch mehr Menschen mit Zug fahren. Mhm.
Es ist ja tatsächlich manchmal zum Haare raufen. Wir vermelden ganz oft, es gibt eine neue Zugverbindung von Stockholm nach Berlin und umgekehrt, von Amsterdam nach Hamburg und umgekehrt, Paris so und so oft angebunden und durchgehende Züge bis nach Italien. Und manchmal vermelden wir dann ein halbes Jahr oder anderthalb Jahre später, ja, wurde wieder eingestellt. Das ist doch, also warum? Wie erklärt sich das Petra Hedorfer?
Also, ich weiß viel,
oder
aber
Alvaro
nicht alles.
Unduren.
Also, es sind tatsächlich viele, viele Faktoren im Spiel hier. Ja. Kommerzielle, politische Infrastruktur auch, was nicht unsere Aufgabe ist als Plattform.
Ja.
Es sind tatsächlich sehr viele Faktoren, die eine große Rolle zum Teil spielen. Also der kommerzielle Faktor ist auf jeden Fall eine große.
Ja. Man hat manchmal das Gefühl, dass das Durchhaltevermögen nicht unbedingt groß ist. Ne? So eine Strecke muss ja auch entwickelt werden. Die Nachfrage kommt ja auch nicht von heute auf morgen. Aber wir alle wissen, dass die Bahn, hier auch wieder belegt durch die Zahlen, im Grundsatz eine hohe Attraktivität hat und auch hohe Wachstumsraten. Ich glaube, manchmal wünschte ich mir, dass man eben mehr Durchhaltevermögen hat, wenn es darum geht, eine neue Strecke zu etablieren.
Also wir sind ganz stark mit der Bahn, auch mit diesen Fernbahnen, ÖBB, SNCF, SBB, Schweizer Bahnen, in Kampagnen und sehen, wie gut das funktioniert und will sagen, das passt auch zur DNA der Marke. Wir sind im Sustainable Development Criteria Index, SDG, also da misst man ja, wie die Achievements, die Erreichbarkeit der SDG-Ziele.
Ja.
Wir sind nach Skandinavien auf Platz 4. Mhm. Wir haben schon Hausaufgaben gemacht. Und die Kunden gutieren das auch.
Okay. Mhm.
Wir sprechen oft von einem Attitude-Behavior-Gap. Oh Gott, ich sage das immer auf Englisch. Ich will ja kein Englisch machen.
Genau.
Aber wie heißt das? Also die Menschen wollen es, aber sie machen
Verhalten,
es nicht.
Genau. Ja? Also die Lücke zwischen, was man eigentlich will, aber was man dann tut. Ja?
Genau. Aber hier muss ich sagen, tatsächlich ist Nachhaltigkeit für Gen Z ein wichtiges Thema.
Ja.
Und sie machen es auch. Das siehst du eben an diesen Entwicklungen.
Sehr gut.
Ja, und wir verzeichnen da ein Wachstum in der Anreise mit der Bahn. Wie spiegelt sich das jetzt bei euch beispielsweise wieder, bei trip.com?
Natürlich, da wir uns auf Langstreckemärkten zu fokussieren, besonders hier, Stichwort Asien in China, ist die Verteilung, also Modal Split ein bisschen anders, spielt der Bahn eine sehr große Rolle. Also selbst wenn wir der Bahn nachschauen, sind mehr als 50% alle Bahnkunden, die in Deutschland mit der Bahn reisen, von unserer Plattform kommen aus asiatischen Ländern, also meistens China, Korea und Japan.
Mhm.
Und dort ist natürlich die Affinität der Bahnreisen auch ein bisschen höher. Daher ist eine Weiterreise mit der Bahn sehr oft passiert hier.
Ja.
Und PKW übernimmt eine sehr kleine Anzahl natürlich. Inlandsflüge immer noch, aber Bahn ist immer die Nummer 1 Priorität von internationalen Kunden, die aus Langstrecke kommen.
Das heißt, das Segment bei euch ist sowohl, also vor allem international relevant?
Auf jeden Fall vor allem international relevant.
Sehr gut. So, die Präsentation ist durch, aber ich würde gerne noch einmal zurückspringen, Petra, zu der Zahl, wie viel, ich glaube, das ist die erste Folie, wie viel Wirtschaftskraft im Tourismus steckt. Kannst du das mal aufdrücken? Das klingt ja so beeindruckend, aber es gibt ja auch Zahlen, die liegen sogar noch drüber. Was rechnet ihr fairerweise genau rein?
Also es sind nicht wir, das ist WTTC.
Okay.
Das ist ja der Welt-Industry-Verband. Es gibt UN-Tourismus oder UN-WTO.
Genau.
Heute UN-Tourism.
Mhm.
Das sind die Regierungen und Länder Mitglied. Mhm. Und dann gibt es World Travel and Tourism Council, Gloria Guevara als CEO und President.
Mhm.
Und dort ist die Industry, die Marriotts, die Hiltons und alle.
Ja.
So, und die geben volkswirtschaftliche Gutachten in Auftrag und machen Measurements für die Destinationen.
Okay.
Und das ist der Output von WTTC für den Tourismusstandort Deutschland. Das ist natürlich die Industry, das ist Flight, das ist Hotellerie, Gastronomie. Da gibt es auch Tertiäreffekte. Also geht ein Gast in den Einzelhandel, geht ein Gast zum Friseur etc. Also das ist schon Stufe 2 und 3 gerechnet.
Okay.
Aber ohne diese Beiträge sehe ich in der Struktur der deutschen Industrie im Einzelhandel und Dienstleistungssektor noch schlechter aus.
Also der Incoming-Tourismus
inklusive
der innerhalb von Deutschland reisenden Deutschen.
Und Outgoing, Alex.
Und Outgoing sind verantwortlich für 2,7 Millionen Arbeitsplätze.
2,7 Millionen Arbeitsplätze, 6% aller Erwerbsträger. Du kannst sagen, jede fünfte Übernachtung kommt aus dem Ausland und steuert eben, das ist jetzt nochmal ein ähnliches Szenario gerechnet mit diesen 80 Milliarden. Da gibt es die Riesen-Aussagen, da gibt es Visa-Studien, es gibt Mastercard-Studien, das alles gematcht, liegt es zwischen 60 und 80 Milliarden Euro Umsatz international. Ja. Und du hast ja gesehen, Flight, das ist teuer, aber es kommen nur 34% mit dem Flieger.
Ja, ja, genau.
Also der Großteil dieses Umsatzes kommt hier Deutschland zugute.
Ja, ja.
Und damit haben wir, glaube ich, auch eine zukünftige Aufgabe, wirtschaftlich gesehen, stärker noch zu internationalisieren.
Ja, ja.
Und wenn ich mir das erlauben darf, wir haben natürlich eine Bank, das ist der deutsche Gast in Deutschland.
Mhm.
Ja?
Mhm.
In vielen Destinationen sind 80% der Gäste deutsche Gäste in Deutschland.
Oh ja.
Wir haben auch 70% Deutsche in Spanien und so.
An der Ostsee wahrscheinlich noch mehr. Zum Beispiel.
Ja, genau. Ja. So, und wächst dieser deutsche Markt in Gänze jetzt nochmal 20 Jahre in dem Umfang, wie er es die letzten 20 Jahre getan hat?
Ja.
FOR und Reiseanalyse haben sich da ja ganz klar jetzt geäußert und sagen, das ist kein großer Wachstumsschub mehr. Da geht es jetzt um Kundenbindung.
Ja. Ja.
Und es ist ein harter Verteilungskampf um den deutschen Gast.
Zwischen den einzelnen Zielgebieten innerhalb
in Deutschland und in Europa
Und
bis in die Fernmärkte.
Richtig, richtig.
Jeder möchte deutsche Gäste.
Ja.
Mhm. Und ich komme von der anderen Blickrichtung und sage, wenn wir uns anschauen, wo haben wir Future Potential, dann zeigen viele Analysen, wir haben eine hohe Deutschland-Affinität.
Ja.
Wir sind sehr beliebt.
Mhm. Mhm.
Wir haben exzellente Infrastruktur nach wie vor. Punkt. Ja, wir sind gut angebunden, müssen da unsere Hausaufgaben machen. Aber das
gut, dass du das dazu sagst.
Ich bin nicht blond. nicht mehr. Habe aber ganz klar sehe ich den Advice. Und dafür setzen wir uns ein und das ist unser Auftrag, dass wir stärker international werden müssen.
Und jetzt international, also das nochmal voranzutreiben, welche Themen oder Reisearten sind denn da auch beliebt? Also ist es wirklich nur die Städtereise? Geht es um Natur, vielleicht auch eine Sprachreise? Was seht ihr vielleicht da bei Trip.com? Was wird da vor allem abgenommen oder wo geht da der Trend hin?
Es ist eine tatsächlich eine sehr gute Mischung.
Mhm.
In allem, Petra hat gerade erwähnt, asiatische und internationale Kunden kommen sehr gerne einzukaufen hier in Europa und in Deutschland. Das spielt eine sehr, sehr große Rolle tatsächlich. Mhm. Und wir sehen in der jungen Generation der Reisende, besonders diese Mobile First sind und so, eine große Nachfrage von Einkaufen, Tourismus hier in Deutschland auch.
Also Shopping-Erlebnis Deutschland vor allem. Was ist mit den anderen Bereichen? Also Natur, wenn wir jetzt an die Alpen denken, von Oberstdorf beispielsweise aus oder Bayern mit den Seenplatten, Hamburg am Meer.
Klar, also dort, ich rede sehr viel von Inspiration, von der Reise und die internationalen Kunden suchen das. Die buchen sehr viel Panoramarouten.
Okay.
Also Landschaft spielt eine sehr große Rolle.
Mhm.
Deswegen, wir sehen, wo wir einen direkten Sitzplatz anbieten können, ist Fensterplatz immer sehr beliebt an
kann ich unterstreichen,
Panoramarouten, genau. Und das spielt auch eine große Rolle. Es ist tatsächlich eine Mischung.
Mhm.
Wenn ich die wichtigste sozusagen Baustelle hier sind, das ist so die Panoramarouten, also Landschaft und Einkaufen.
Mhm.
Okay.
Die sind zum Teil sehr
gut. Will aber die Kultur hier auch nochmal ins Spiel bringen.
Ja, gerne.
Ja. Wir sind ja eine Kulturnation, das Land der Denker und der Dichter. Und haben nicht nur dazu ja auch Erlebniswelten zwischenzeitlich und Attractions, Freizeiteinrichtungen, Museen.
Ja, genau.
Und will auch noch mal sagen, weil es nicht alle wissen, wir sind Marktführer im Kulturreisesegment in Europa.
Okay.
Alle reisende Europäer, egal wohin in die Welt, steht ihr und kulturmotiviert.
Ja.
Den größten Marktanteil hat Deutschland.
Okay.
Und immer höre ich, das muss doch Frankreich sein oder Italien. Und liebe Freunde, ich schätze die Destination sehr, wir arbeiten eng zusammen. Aber Deutschland, ich muss hier strebern und sagen, wir haben den, also in der Positionierung haben wir aus der Geschichte heraus, was das kulturelle Erbe angeht, wir haben auch dunkle Vergangenheit, aber wir haben eben auch da sehr viel zu erzählen über Beethoven, Bach etc. Feiern nächstes Jahr ja auch wieder, wir haben Wagner, Jubiläen, also viele Festivals, Museen, das Beethovenhaus in Bonn, ein ganz beliebter Stop im Übrigen für internationale asiatische Gäste. Wir sind Kulturreise-Nation Nummer 1 in Europa.
Okay.
Und das können wir auch noch weiter ausbauen.
So, apropos, wir haben jetzt viel über den Status quo gesprochen, Petra. Wie schaffen wir es, das ist ja auch dann am Ende dein Bestreben, dass wir das noch steigern, dass wir genau diese Wachstumsraten, die eher im Ausland liegen, du hast davon gesprochen, dass innerhalb von Deutschland eher ein Verteilungswettbewerb herrscht, aber aus dem Ausland können wir noch stärker wachsen. Wie schaffen wir das? Wie kommen wir vor die Wachstumsraten der großen Rivalen, die wir haben, wenn es darum geht, internationale Gäste ins Land zu holen?
Ich habe 3-4 Stichpunkte und bin dann auch ganz gespannt, was Alvaro sagt aus der Industriebrille.
Ja.
Ich denke, es geht um Saisonalitäten, es geht um Verlängerung von Reisezeiträumen.
Okay.
Halb Europa hat den Sun and Beach Tourismus im Spot.
Ja.
Da ist der Traffic Juli, August, September. Mhm. Wir sind ein Ganzjahresreiseziel, das noch stärker zu promoten und dann Stichwort 2, in die Fläche hinein auch zu entwickeln.
Ja.
Das ist eine Infrastrukturaufgabe, Anbindung, letzte Meile. Wie kommst du dahin in diese bezaubernden ländlichen Räume?
Ja.
Ich war gerade in Brackenheim.
Wo ist das denn?
Ach ja, im Kraichgau. Das ist eine deutsche Mittelgebirgslandschaft. Mhm. Der wird eines der modernsten Museen, das Deutsche Weininstitut. Nein. Deutsches Weinhaus, Deutsche Weinwelt heißt es, von einem Unternehmer in einem 500 Jahre alten Schloss mit einem historischen Weinkeller gebaut.
Wow.
Pittoresk, gut angebunden, da gibt es schon den On-Demand-Bus.
Okay.
Also die machen ihre Hausaufgaben.
Ja.
Ich denke an Heilbronn etc. Also es gibt viele Initiativen, dass Gäste in die Fläche hinein sich heute bewegen oder adressiert werden. Haben wir eine Chance, ländlicher Raum.
Aber was fehlt da, damit wir das, also du sagst ja Anbindung, ist es vielleicht auch Unterkünfte, gerade bei den steigenden Kosten in der Hotellerie, Gastronomie, also ist das Angebot da auch wirklich entsprechend?
Wir haben ein fantastisches Angebot.
Ja?
Wir haben eine ganz hohe Servicequalität, in all diesen Surveys siehst du, wir haben eine hohe Kundenzufriedenheit, Schulnoten 1,8 bis 2, auch was die Aufenthaltsqualität angeht. Servicequalität, sind wir besser, als wir Deutsche manchmal über uns denken? Also von outside looking in wird das sehr viel positiver bewertet.
Es hapert an nichts, Petra?
Nein, es hapert an vielem. Es hapert an Internationalisierungsstrategien und das möchte ich nicht wertend mit dem Zeigefinger sagen. Aber wir sind natürlich auch lange mit dem deutschen Markt sehr gut gefahren.
Ja,
und die Welt hat sich verändert. Und mein 4. Stichwort ist Digitalisierung. Mhm. Wir brauchen in all diesen OTA-Kanälen und der KI, Agentic AI, also Agenten, KI-Agenten, brauchen wir viel mehr offene Daten.
Mhm.
Ist ja unser Baby. Open Data Standard, Accessibility für Machine Learning, Machine Reading, dass eben AI unsere deutschen Angebote und Daten findet.
Gerade die sehr regionalen Angebote.
Ne? Voilà.
Ja.
Und dafür gibt es einen Datenstandard, CC0.
Mhm.
In dem sind wir grenzüberschreitend, Gott sei Dank, aktiv mit Österreich, mit Südtirol, mit Belgien, mit Spanien etc. Und haben eine ODTA, Open Data Tourism Alliance, gegründet, in der wir uns um solche Themen kümmern.
Okay.
Dass die Daten aus den Silos kommen. Und wir sind mit Outdoor Active, Destination One, One Intelligence ja zwischenzeitlich mit dem Knowledge Graph vernetzt.
Jetzt kommt aber ein Buzzword nach dem.
Naja, aber das ist die Zukunft. Und wenn du mich fragst, was müssen wir für Hausaufgaben machen?
Dann sind das digitale Hausaufgaben.
Wir können die Daten nicht mehr in kleinen Silos haben.
Ja.
Wir müssen sie zugreifbar für KI machen. Und das ist die Aufgabe der Touristiker.
Hilft euch das bei Trip.com oder seid ihr ohnehin im Erschließen der Angebote so stark, dass ihr auf solche Digitalisierungsinitiativen, wie Petra sie beschrieben hat, gar nicht angewiesen seid?
Digitalisierung und Technikprodukt ist ein sehr großes Thema und sehr, sehr wichtig. Ich glaube, Stichwort für uns wäre Kooperation. Wir arbeiten mit der DCT seit vielen Jahren ein gutes Produkt für die internationalen Märkte zu kriegen. Und Digitalisierung, alle diese Standards spielen eine sehr große Rolle hier. Klar, wir reden über KI ständig auch und die viele Anwendungsmöglichkeiten für KI intern und extern für Kunden. Aber ja, auf jeden Fall, Technologie spielt eine der größten Rolle in ein OTA. Wir sind mobile first, Und wir haben gerade gesprochen vorher, die Kunden erwarten alles an Fingertips zu haben, sehr schnell, sehr effizient.
Also ich möchte Tripp und Alvaro da wirklich ein Kompliment machen. Ja. Wir sind über 10 Jahre eng verbunden und wir haben sehr viel gelernt. Wir sind ja eine der wenigen Tourist-Boards, die auch Access haben zu diesen Data-Rooms und sehen, was alles an Data vorhanden ist. Natürlich confidential musst du alles abgeben, aber das ist sehr beeindruckend zu sehen. Trip Genie, ja, eure AI-Agentin, also, und dass wir da Daten vernetzen können und eben auch auf den Graph zugreifen können, genau. Das ist ein echter Mehrwert für uns. Ja, es kann nur so funktionieren zwischen Industry, OTAs und den Destinationen.
Und angefangen von der Inspiration bis zur Buchung am Ende. Ne? Das überall braucht es diese Daten im Zugriff für die KI.
Und will auch noch ein fünftes erwähnen, das ist Digital Payment. Ja. Da sind wir leider stotternd. Weil eben Chinesen zum Beispiel ja andere Finanzinstitute und Credit Cards nutzen und da die Kompatibilität herzustellen und ein Alipay-Standort zu sein. Stuttgart zum Beispiel ist ein wunderbares Beispiel, hat sich durch diese Zusammenarbeit komplett mit Alipay aufgestellt.
Ach so, also, was heißt das?
Naja, fast jeder Händler in Stuttgart akzeptiert Alipay und die Chinesen sehen das gefleckt auf Trip in dem Channel und wissen, das ist eine Alipay-Destination, wo sie easy mit Alipay
in Hotels und Restaurants und Co.
Genau. Ja. Und wir arbeiten eng mit Alipay, um diese Themen auch. Also ich bin nicht der Sales Agent von Alipay, aber ich sehe aus unserem Demand der Kunden, wie wichtig das ist und heute sogar Destinationsentscheidungen getroffen werden, ob du dort mit Alipay und Co. zahlen kannst.
Alles, was convenient ist, ist ein Faktor, auf jeden Fall.
Absolut. Ja, genau. Und kann dann ja auch Standortvorteil sein, tatsächlich.
Ja, ist es. Ja. Definitiv. Ja.
Super. Also wir haben einen tollen Ritt über all die, über all das Potenzial und die Voraussetzungen, die es braucht, um weiter zu wachsen. Lea, wir sind kurz vor Was haben wir vergessen?
Kurzweilig, ja. Ungenutztes Potenzial, was ihr da noch habt. Also wir hatten jetzt viele Stichworte mit Digitalisierung, KI und so, aber gibt es da noch was, es kann ein Thema sein als Reise oder so, irgendwas, wo ihr sagt, das ist, es hat Potenzial und es wird gerade noch nicht so gesehen.
Welche Destination auch vielleicht innerhalb von Deutschland möchtet ihr heute hervorheben? Hören uns ja auch viele Reisebüros zu.
Ich kann ein bisschen sprechen, aber Peter hat auch kurz erwähnt, die großen Hubs. Internationale Kunden landen oft in sehr große Hubs, wie diese Berlin, Frankfurt, München. Das ist ganz normal, was das kennt man eigentlich auch. Und ich glaube, unsere Aufgabe und auch durch viele Kooperationen mit der DCT und Partner wie der Deutsche Bahn haben wir versucht, das in der Breite ein bisschen zu bringen. In andere Städte kam ein Name von einer Stadt, ich habe auch nicht gewusst, wo das liegt. Und genau das sollte ein Ziel auch sein, also andere schöne Orte zu zeigen und nochmal Stichwort Inspiration an alle Kunden zu bringen. Und dort ist tatsächlich viel Headroom.
Ich habe da ein schönes Beispiel, wie das funktionieren kann. Wir haben zum Beispiel Sample Itineraries mit UNESCO-Welterbe gemacht. Ja, da waren wir auch in einer großen Kampagne mit euch. Und UNESCO dann entlang der Bahnrouten quasi Storyline gemacht. Ja, also zu erzählen.
Entlang der ICE-Routen
auch. In München landest, oder auch mal mit dem Regionalexpress nach Bremen zu fahren, etc. Von Hannover in einer Stunde, geht ja heute alles. Ja, genau. Und das quasi zu kombinieren, das meinst du, glaube ich, auch, Alvaro, ja? Mit diesem Narrativ und Inspiration, wie easy es ist und immer diese Zeitdauer, also die Distanzen. Ja, wir sind ein großes Land, aber China ist viel größer. Und auch da fährst du von Peking nach Shanghai mit dem Zug.
Zug, genau. Ja. Mit einer höheren Durchschnittsgeschwindigkeit als das bei uns ist. Genau. Sehr schön, super. Also ich denke, wir haben viele Inspirationen auch für das Reisen im eigenen Land heute mitbekommen, haben aber vor allem erfahren, wie attraktiv es für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist, Touristen aus dem Ausland zu bekommen. Und du hast noch eine wichtige letzte
Botschaft. Ich will nicht das letzte Wort haben. Ich will nur sagen, wir müssen natürlich auch moderieren in den Destinationen. Ja. Wir haben das Stichwort Overtourism nicht gestreift heute, aber Tourismusakzeptanz ist in diesen Entwicklungen natürlich ein wichtiger Faktor. Das heißt, es muss uns auch gelingen, gerade durch digitale Besucherlenkung, Gästeströme zu entzerren. Und diese Sorge, die mancherorts ist, dass der Tourist sozusagen den Ort dominiert, in vielerlei Hinsicht, dass man das auch klug moderiert. Das ist auch eine Zukunftsaufgabe.
Welche Stadt, welche Destination in Deutschland macht das besonders gut?
Oder hat vielleicht auch Probleme mit Overtourism
explizit? Top Flop. Ja. Thema Overtourism-Steuerung.
Also gut, wir kennen ja in Bayern diese wunderschönen Ausflugsseen und wissen, was da an manchem Wochenende ist. Genau. Aber ich schätze sehr, dass Bayern Tourismus und viele Strukturen ja den Ausflugsticker entwickelt haben, ja, eben auch eine digitale Steuerung. Da siehst du morgens schon, wenn du losfährst, was ist an den Ampelkreuzungen los. Das ist natürlich eine Aufgabe, die muss Hand in Hand gehen.
Ja.
Ja? Und ich glaube, überall sind gute Initiativen. Keiner von uns Touristikern lässt die Sache laufen im eigenen Interesse. Und er lebt ja zwischen dem Local und dem temporären Gast, der Destinationsmanager. Ja. Und unser aller Aufgabe ist, das klug zu steuern und an der Tourismusakzeptanz zu arbeiten.
Ja. Und trotzdem ist es eben eine Riesenaufgabe, wie du sagst. Weil, also mir geht das so, nach Ostern oder nach Pfingsten bekomme ich auf Social Media immer reingespielt von Hotspots in Berlin, wo die Leute sich da türmen. Und ich denke, um Gottes Willen, also da ist noch viel Potenzial, um die Touristenströme zu steuern. Und ich glaube, Berlin hat das eigentlich auch schon erkannt. Aber es ist halt am Ende schwierig, wenn einem dann auch wiederum auf Social Media als internationalem Gast ständig reingespielt wird, du musst an diesem und jenen Platz in Kreuzberg hingehen. Und da sind halt alle da. Ne?
Absolut, aber man hat auch gesehen, nur mit dem Zeigefinger Gäste zu belehren, wo sie hinfahren
wollen. Ja, das klappt auch nicht.
Schweiz Tourismus, große Kampagnen. Und am Ende entscheidet der Gast, wo er hin möchte.
Das ist so.
Deshalb muss es vor Ort klug gesteuert werden.
Genau, und das, was du eben auch sagst, dass man eben das Beispiel von Bayern Tourismus dann als Tourist eben auch sieht, oh Gott, nee, ich will mich da jetzt nicht in die Schlange mit reinstellen, fahre ich vielleicht doch morgen hin oder stehe übermorgen
früher auf. Oder halt bei trip.com gezeigt bekommt, was gibt es denn noch abseits dieser bekannten Seen.
Andere Inspiration.
Stattdessen hingehen, ja.
Sehr gut. Super. Also ich glaube, wir haben also wirklich einen tollen, inspirierenden Ritt. Nicht nur viele Zahlen und viele werthaltige Informationen über die wirtschaftliche Bedeutung bekommen, sondern auch welchen Maßstab mittlerweile ihr bei trip.com an Deutschland anlegt und wie ihr auch die Bahnreise als großen Trend seht und was alles noch zu tun ist, damit der Wirtschaftsstandort Deutschland stärker auch profitiert vom Incoming. Super spannender Ritt. Hier geht keiner raus, ohne zu verraten, woher selber in den Urlaub hinfährt. Petra.
Und wohin? Vielleicht mit der Bahn.
Genau.
Also ich fahre auf alle Fälle nach Bayern, wenn ich mal beginnen darf.
Ja.
Ich bin in Bayern geboren, sozialisiert und ich muss dieses Bayern-Gen immer wieder auffrischen.
Okay,
es wird in meine Heimatstadt Augsburg gehen. Wer es nicht kennt, ist eine Renaissance-Stadt. Eine sehr italienisch anmutende, nördlich der Alpen, ein wunderbares Reiseziel. Und dann geht es weiter Richtung Süden.
Wohin dann?
Dann geht es nach Salzburg, wo eine hochbetagte Tante von mir lebt. So machen wir die Verwandtschaftsrunde.
Sehr gut. Alles kombiniert.
In der Bayernkurve.
Ja. Genau. Schön. Attraktiv klingt das als Reiseziel. Super. Und bei dir, Alvaro?
Ich reise sehr viel mit der Bahn, tatsächlich geschäftlich, aber auch persönlich.
Ja.
Mhm. Wir reisen sehr gerne in Baden-Württemberg. Ich wohne in Baden-Württemberg dort, aber auch gerne nach Österreich, also das erwähnte Salzburg, Region Salzburger Land, sehr gerne, besonders in Winterzeit.
Okay, sehr gut. Haben wir am Ende noch was getan für den Incoming Deutsch.
Und wo geht's bei euch hin?
Das möchte ich
schon auch erfahren. Macht ihr Deutschland Urlaub?
Teilweise. Ich mache einen Roadtrip 2 Wochen und ende dann in den Dolomiten.
Das ist gut. Ich bin mit der Flugreise tatsächlich unterwegs nach Portugal, aber mein letzter Urlaub war mit dem Zug nach Kopenhagen.
Sehr gut.
Passt da auch rein, ja.
Sehr schön. Also, da haben wir spannende Reiseziele jetzt nochmal auf dem Last Minute mitgegeben. Vielen Dank für den tollen Austausch, sehr inspirierend, auch dass du so viele Zahlen mitgebracht hast, Petra, und die Trends auch von trip.com als maßgebliches OTA. Vielen Dank, Lea, für die Co-Moderation. Wunderbar Spaß gemacht. Ja, dann bleibt uns nur noch darauf zu verweisen, es gibt ständig neue Talk-Angebote. Unsere Newsletter informieren darüber. Und ansonsten ist diese Sendung 24/7 nachschaubar und in wenigen Tagen als Podcast auch nachhörbar. Bei Spotify und Co. und auf fvw.de. Vielen Dank fürs Einschalten. Einen herzlichen Gruß aus Hamburg.
Schöne Sommerzeit. Danke, dass wir hier sein durften.
Ja, absolut.
Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
war Travel Talk at FVW, unterstützt von AIDA Cruises und Reiseland. Danke fürs Zuhören. Weiterhören geht natürlich auch hier in der Audiothek von FVW Travel Talk. Produziert in Zusammenarbeit mit Travelholics Media.